NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Februar 1780. Der Geburtstag des Ornithologen Johann Friedrich Naumann.
Warum tötet er, was er doch liebt?
Geschossene Vögel lässt man ein, zwei Tage an einem kühlen Ort liegen,
schreibt er.
Würde man sie noch warm ausstopfen wollen, so würde das noch flüssige Blut sehr viel zu schaffen machen und vielleicht noch das Gefieder besudeln.
Vögel liebte Johann Friedrich Naumann über alles.
Man zerbreche den ersten großen Flügelknochen dicht über dem Gelenk des Ellbogens.
Er hat sie getötet, um sie zugleich unsterblich zu machen.
Und mache mit dem Messer einen Einschnitt in die Haut längs des Brustknochens.
Naumann war der Meister einer seltenen Kunst.
Taxidermie, die Lehre, Tiere aller Klassen am einfachsten und zweckmäßigsten für Naturaliensammlungen auszustopfen und aufzubewahren.
So der Titel seines ersten Buches.
Ja, das war sein erstes eigenes Werk.
Sachsen-Anhalt, Köthen. In der Stadtmitte steht das Köthener Schloss und in der obersten Etage des Schlosses befindet sich seit 1835 seine Sammlung.
Das, was Sie hier sehen, hat Naumann so aufgebaut selber?
Bernhard Just wacht über das Erbe Naumanns.
Er hat im ersten Raum begonnen mit den Alpenvögeln, dann die Enten, Gänse, Schwäne, Pelikane, also die ganzen Schwimmvögel, Wasservögel im weitesten Sinne.
Aus gläsernen Vitrinen schauen hunderte Augenpaare.
Die ersten Augen, die Naumann benutzt hat, waren noch aus Holz. Holderbeeren, die geschliffen wurden und bemalt wurden.
Je schöner das künstliche Auge ist, desto mehr verschönert es das Stück.
Später hat er dann Glaspulver eingeschmolzen, in eine Form gegossen, Hintergrund bemalt.
Fast 1.500 Vögel.
Alles original.
Fest verschlossen in luftdichten Glasvitrinen.
Wobei die Vögel eigentlich nur das Beiwerk zu seinem Hauptwerk sind.
Gestorben sind alle diese Tiere für ein großes Vorhaben.
Eigentlich das Grundlagenwerk für die Vogelkunde Mitteleuropas.
Für das ich mein ganzes Leben gelebt, in welchem ich ein Vierteljahrhundert meine Erfahrungen niedergelegt habe.
Ein Werk in 12 Bänden.
Die Naturgeschichte der Vögel Deutschlands.
Die Biologie gab es ja schon lange. Zoologie gab es auch schon lange. Aber die Ornithologie entstand eigentlich erst mit Naumann.
Heute sind er und sein Werk nahezu vergessen.
Das verstehe ich auch nicht. Das ist mir schleierhaft.
Arnulf Conradi, Verleger, Ornithologe und gerade zurück von einer Antarktiskreuzfahrt.
Und auf diesem Schiff in der Antarktis war ein Ornithologe, dem habe ich erzählt, dass ich ein Buch über Naumann gemacht habe, der kannte ihn nicht.
Arnulf Conradi schüttelt verzweifelt den Kopf.
Das ist so, als ob ein Germanist Goethe nicht kennt. Das ist für mich unfassbar.
Um Naumann vor dem Vergessenwerden zu schützen, hat Herr Conradi Teile seiner Schriften und Zeichnungen neu herausgegeben.
Wir haben in diesem Buch ja die frühen Aquarelle von ihm, nach denen er die Drucke angefertigt hat, veröffentlicht zum ersten Mal. Und die sind atemberaubend schön.
Johann Friedrich Naumann, dieser Goethe der Ornithologie.
Er konnte sich sprachlich fantastisch ausdrücken.
Ein Künstler.
Er war ein genialer Zeichner.
Dieser Liebhaber der Vögel.
Naumann hat immer vom Seelenleben der Vögel gesprochen.
Dieser bedeutende und heute so unbekannte Mann wurde am 14. Februar 1780, also heute vor 235 Jahren, geboren. Und zwar in einem Ort namens Ziebig.
Ziebig, ja, Ziebig.
Das klingt ja schon wie ein Vogelruf.
Mit IE, also Ziebig.
Also die Rufe der Kohlmeisel zum Beispiel könnten so klingen.
Stieglitz, Stieglitz, ja. Stieglitz, macht doch Stieglitz.
Stieglitz, aber halt nicht Ziebig.
Ja, kommt aber dicht dran, nicht?
Ziebig liegt vielleicht in der Nähe von Stieglitz, aber ganz sicher sehr nah an Köthen.
Das ist ein ganz kleines Dorf bei Köthen.
Dort haben die Naumanns seit dem Dreißigjährigen Krieg einen Bauernhof und bei Johann Friedrichs Geburt seit mindestens schon einer Generation einen Hang zu Vögeln.
Ja, Naumanns Vater war schon ein sehr seltsamer Charakter, der sich in Gesellschaft der Vögel viel wohler fühlte als unter den Menschen.
Die Liebe zu den schönen Luftbewohnern schien bei mir so stark eingewurzelt zu sein, dass es mir unmöglich war, die Vögel mit gleichgültigen Augen anzusehen,
schreibt Naumanns Vater.
Bei meiner Feldarbeit war auch immer meine Flinte bei mir.
Jeder, der eben einen Landbesitz hatte, also Bauer war, besaß auch einen Vogelherd.
Also einen Ort, an dem Vögel gefüttert und Netze, Schlingen, Leim und sonstige Fallen präpariert werden.
Und dort wurden halt Vögel gefangen zu Speisezwecken. Ganz normal. Lerchen, Drosseln, Finken.
Ehe es Tag ward, war ich schon auf dem Vogelherd oder hatte mich auf der Jagd angestellt.
Ihn hat halt nicht nur interessiert, dass er was zu essen hat, sondern die Frage, was isst er da?
So geht zwar bei Vater Naumann Liebe auch durch den Magen, aber er will bereits mehr. Und mit diesem Vorsatz beginnt er ein Buch mit langem Titel.
Ausführliche Beschreibung aller Wald-, Feld- und Wasservögel, welche sich in den anhaltinischen Fürstentümern und einigen umliegenden Gegenden aufhalten und durchziehen.
Also in seinem Buch, das letzte Kapitel zu jeder Art, ist immer wieder vorgeschmeckt und zubereitet wird. Ganz klar.
Ein Buch über Vögel braucht Abbildungen. Schießen kann der Vater, aber zeichnen, naja.
Der älteste von meinen drei Söhnen,
Johann Friedrich Naumann,
zeigte große Lust zum Zeichnen.
Im Museum hängen sie, die frühesten Werke des jungen Naumann.
Hier vorne sehen wir Bilder, die er gemacht hat als Zehnjähriger.
Ein Dompfaff und ein Kernbeißer.
Hier war er 14 Jahre alt.
Vater nimmt ihn von der Schule, lässt ihn nun noch für sich und sein Buch zeichnen.
Hier war er in die 20.
Johann Friedrich Naumann zeichnet Vögel so akkurat und lebensecht wie keiner seiner Zeitgenossen.
Naumann war wichtig nach der Natur zeichnen, das heißt tot oder lebendig vor ihm auf dem Tisch. Fotoapparat gab es nicht, Bildbände gab es nicht, Video gab es nicht. Er musste das Original vor sich hinstellen.
Doch dazu muss er es erst fangen. Als es über Amsel, Drossel, Fink und Star hinausgeht, wird daraus eine Lebensaufgabe.
Ich habe dabei Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Denn wenn man in Sumpf und Morass zum Teil bis an den Gürtel im Wasser und Schlamm herumwartet, dann von oben herab durch Gewittergüsse eingeweicht wird, das ist wohl kein Spaß.
An dieser Stelle kommt Naumanns Bruder ins Spiel.
Der Bruder, gut, dass Sie den ansprechen,
Karl Andreas Naumann.
Von dem heißt es, er sei der beste Vogelbeobachter aller Zeiten gewesen.
Später Förster von Beruf.
Das muss ein großartiger Mann gewesen sein.
Er erkannte die verschiedenen Wildenten an dem Geräusch beim Fliegen in der Dunkelheit.
Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Also wenn, dann meine größte Hochachtung.
Da er besondere Fähigkeiten zur Jagd besaß, so wurde er auch, wenn ich mich so ausdrücken darf, mein Leibjäger.
9190 Rebhühner, 284 Wachteln, 648 Waldschnepfen,
Auszug aus des Boders, Schuss- und Fanglisten,
103 Fuhlschnepfen, 3854 Bekassinen, 74 Kampfhähne, 239 Strand- und Wasserläufer.
Damals stand diesen Wissenschaftlern und diesen Jägern eine überwältigende Natur gegenüber in Zahlen, die wir uns kaum vorstellen können.
219 Wildgänse, 1953 Enten, 11 Adler, 1150 andere Raubvögel.
Und die haben keine Rücksicht genommen auf niedergehende Spezies und so weiter.
167 Eulen, 3618 Krähen, 26.875 andere Vögel.
»1826 stirbt der geliebte Vater im Alter von 82 Jahren. Es ist klar, wo er beerdigt werden will, an seinem alten Vogelherd. Der Sohn schreibt,
»Beim Geflüster der Abendlüfte geleiten ihn nun die schmelzenden Melodien seiner Schützlinge, der äußerst zahlreich dort wohnenden Nachtigallen, Drosseln und viel anderer befiederter Sänger mit ihren Abendliedern zur Ruhe.«
Johann Friedrich Naumann ist jetzt allein für die Landwirtschaft zuständig.
Könnte ich meine Zeit einzig der Naturgeschichte widmen?
Er heiratet, wird Vater von insgesamt 9 Kindern.
Die schlechte Ernte vom vorigen Jahr hat mich so derangiert und zu einer solchen Menge sogenannter Lepperschulden veranlasst, dass ich nicht mehr weiß, wo ein noch aus.
Der hat sich immer Sorgen gemacht, das sieht man ihm auch an seinem Gesicht.
Lange Nase, traurige Augen, tiefe Falten um Mund und Stirn.
Aber sehr kluge Augen, ein hochgelehrter, sehr interessierter, kluger Mann, der seine ganze Umgebung mit Hochachtung erfüllt hat.
Und der eine weit gespannte Korrespondenz in Sachen Vögel führt.
Als Bauer konnte er auch nicht reisen, er musste immer zu Hause sein, Acker bestellen und so weiter.
Um an Tiere zu kommen, die in Zibik und Umgebung nun einmal nicht leben, bietet er auch Vögel zum Tausch. Und erhält dafür Pakete von zum Teil weit her, so zum Beispiel aus Reykjavik.
Pinguinus impennis.
Ein Riesenalk, damals schon sehr selten, später ausgestorben. Bis heute aber schaut er ausgestopft aus einem Glaskasten.
Hier geht's dann weiter mit Albatros, Bastölpel, Seeschwalben, Möwen und so weiter.
Als die Geldsorgen wieder einmal drücken,
oft sinkt meine Stimmung so herab, dass sie an Lebensüberdruss grenzt,
kauft ihm sein Landesherr, der Herzog von Anhalt-Köthen, die ausgestopften Vögel ab und bringt sie in seinem Schloss unter. Naumann selbst bekommt ein bescheidenes Gehalt, um die Sammlung zu pflegen. So entsteht das Museum, um das sich Bernhard Just bis heute kümmert.
Weltweit das einzige Museum, was aus dieser Zeit noch originalgetreu existiert.
Nebenbei aber bemüht sich Naumann weiter um sein Werk. Die Naturgeschichte der Vögel Deutschlands nimmt ihn völlig ein.
Wann werden wir uns denn persönlich kennenlernen?
Fragt ihn per Brief ein Pastor namens Christian Ludwig Brehm. 15.000 ausgestopfte Vögel nennt dieser Mann sein eigen. Sein Sohn wird später einmal ein Werk schreiben mit dem Titel Brehms Tierleben.
Also Brehms Tierleben, der Vogelband von Brehm ist komplett bei Naumann abgeschrieben. Ganze Absätze sind gleich.
1844 erscheint der 12. und zu Naumanns Lebzeiten letzte Band der Naturgeschichte der Vögel Deutschlands.
Mut und Hoffnung führten mich dem Ziele näher. Fleiß und Ausdauer halfen es erreichen.
Dieses Werk wird klassisch bleiben, solange deutsche Ornithologie studiert werden wird,
schreibt der Vogelpastor Brehm, der ihn jetzt endlich besucht. Es ist das Jahr 1845. Eine ganze Schar von Vogelenthusiasten kommt nach Köthen. Einige sogar nach Zibik, um Naumann zu beehren.
Das berühmte Zibik, jenen Ort, der nicht nur in der Geschichte der Naturwissenschaft stets einen guten Klang haben wird.
So der Vogelpastor.
Auf jeden Fall wurde beschlossen, sich weiterhin zu treffen.
Woraus dann 5 Jahre später die Deutsche Ornithologengesellschaft entsteht, die es bis heute gibt, während der Name ihres ersten Vorsitzenden, Johann Friedrich Naumann, heute von den meisten vergessen worden ist. In Prosig steht im Gegensatz zu Zibik eine Kirche. Vor der Kirche liegt ein Friedhof. Und auf dem Friedhof liegt
Dr. Phil, Professor der Naturwissenschaft und Gutsbesitzer in Zibik, Johann Friedrich Naumann.
Professor Doktor, alles Ehrentitel, die er zu Lebzeiten noch verliehen bekam.
Und später dann schönste Ehrung eigentlich unter der Treppe.
Bernhard Just vom Naumann-Museum im Schloss Köthen deutet auf 4 ausgestopfte Vögel.
4 Vogelarten wurden nach ihm benannt. Ja, die Naumannsdrossel ist ein sibirischer Vogel.
Auf Latein
Turdus naumanni.
Naumannsdrossel.
Dann den Rötelfalken.
Falco naumanni. Fratercula arctica naumanni.
Eine Unterart des Papageientauchers. Und noch einer sitzt unter der Museumstreppe und wartet darauf, dass endlich mal jemand vorbeikommt. Der Hirtenstar, eigentlich zu Hause im fernen Afghanistan.
Acridoteres tristis naumanni.
Tristis, traurig.
Ja, weil er so grau, schwarz ist.
Ein toter Vogel, der Trauer trägt und seinen Namen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Johann Friedrich Naumann, der am 14. Februar 1780 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.